Ja, an diesem Karfreitag bleiben wir in unseren Gedanken auf dem Hügel Golgatha. Dieser schreckliche Ort, an dem unser Heiland vor über 2000 Jahren gekreuzigt wurde wegen unserer Schuld. Und mein Gebet ist, dass wir heute Morgen neu ergriffen werden von dem, was Jesus Christus für uns Menschen getan hat. Die Bibel führt uns ja immer wieder zwei Menschen auf, die total gegensätzlich sind. Wir alle kennen Kain und Abel, die zwei Brüder, die total gegensätzlich waren in ihrer Beziehung zu Gott. Wir alle kennen von der Predigtreihe Isaak und Ismael oder auch Jakob und Esau. Alle Brüder, die total verschieden waren. Oder auch im Psalm 1 finden wir ein total gegensätzliches Paar. Da ist auf der einen Seite der Gerechte und was ihn ausmacht und auf der anderen Seite der Gottlose und sein Leben. Oder wir schauen in den Sprüchen, da gibt es den Weisen und den, der weise ist, oder den Toren. Auch ein gegensätzliches Paar. Oder im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, lesen wir von Maria und Martha, diese beiden Schwestern, die auch total gegensätzlich waren. Oder auch von einem Zöllner, der Gott demütig um Gnade anfloh, und einem selbstgerechten Pharisäer, dem es an Gottes und an Sündenerkenntnis mangelte. Alles Beispiele in der Schrift für total gegensätzliche Menschen, die immer und immer wieder aufgeführt werden. Und solch zwei Menschen von dieser Sorte finden wir auch direkt am wichtigsten Geschehen für uns Menschen, nämlich am Kreuz von Golgatha. Denn durch die Bibel erfahren wir, dass dort zwei Menschen mit Jesus am Kreuz hingen. Und sie waren beide Verbrecher, aber sie unterschieden sich in ihrer Einstellung zu Jesus. Und wir lesen die Geschichte in Lukas Kapitel 23 und lasst uns diesen Text aufschlagen. Ich lese die Verse 33 bis 43. Lukas 23, die Verse 33 bis 43. Da heißt es, und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort Jesus und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen, andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten, ihm Essig brachten und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Stand aber auch eine Inschrift über ihn geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift, dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest du auch Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lass mich nochmal beten. Herr Jesus Christus, wir schauen auf Golgatha und wir danken dir für dieses Ereignis, so schrecklich und bitter war für dich. Und wir bitten dich, dass unsere Herzen ergriffen werden, neu von dir und deiner großen Gnade. dass wir kennen, wer du bist und wie wunderbar deine Liebe ist. Segne auch die Kinder und hilf ihnen, dabei zu sein und auch etwas für ihr Leben mitzunehmen. Amen. Lukas ist der einzige Evangelienschreiber, der uns dieses Geschehen der beiden neben Jesus am Kreuz detailliert aufschreibt. Und die anderen nennen diesen beiden Verbrecher, die neben Jesus hingen, nur beiläufig. Aber Lukas schreibt von ihnen. Warum macht er das? Lukas will durch sein ganzes Evangelium hindurch aufzeigen, dass Jesus der Retter ist, der Sünden vergeben kann. Jesus, er vergibt Sünden und wie ermutigend ist das für uns Menschen. Und Jesus' Gespräch mit den beiden Gekreuzigten ist Lukas' letztes und äußerstes Beispiel dafür, dass Jesus die Sünder und Außenseiter annimmt, die sich an ihn wenden. Wir wissen, dass Jesus 6 für uns unvorstellbare, schreckliche Stunden am Kreuz erlebte. Es war eine furchtbare, für uns so unbegreifliche Zeit für unseren Herrn, worin er in den ersten 3 Stunden den Zorn der Menschen, aber noch viel mehr in den Stunden 4 bis 6, den Zorn Gottes für die Schuld aller Menschen abbekam. Und Geschichtsschreiber berichten uns, dass die Kreuzigung von den Römern noch vor der Tierhetze und der Verbrennung als die schlimmste Todesstrafe überhaupt galt. Und sie setzten sie ein und führten sie öffentlich so auf so eine grausame Art und Weise durch, um vor allem das Volk abzuschrecken. Und seht, deshalb wurde Jesus an dem Ort Golgatha gekreuzigt, wo ihn er sein Kreuz tragen musste. Golgatha war ein Ort außerhalb der Stadtmauer Jerusalems. Und dieser Ort lag auf einem Hügel, das heißt, es war für jeden sichtbar in der Stadt. Und der Ort Golgatha befand sich an einem wichtigen Zufahrtsweg zu einem Stadttor nach Jerusalem. Vergleichen können wir das mit der Einfahrtsstraße nach Hünfeld. Da kommt jeder mal vorbei, vielleicht am Tag von der Stadt. Und weil das Passafest war, passierten umso mehr Menschen den Hügel Golgatha. Und so wollten die Römer, dass an diesem Platz so viele Menschen wie nur möglich diese öffentliche Hinrichtung der Verbrecher mitbekommen. Und damit die Menschen sich sagen, ich werde alles tun, damit es mir nicht einmal so geht wie diesen Menschen, die hier öffentlich auf so eine grausame Art und Weise hingerichtet werden. Und so wollten sie die Menschen abschrecken. Und Jesus wurde gekreuzigt und neben ihm 2 Übeltäter. Auf dem Bild sehen wir einer zur Rechten und einer zur Linken, neben Jesus Christus. Lass uns den ersten Übeltäter etwas genauer ansehen. Er war einer, der die Vergebung nicht wollte. Es wird nicht viel berichtet von diesen beiden Verbrechern, die links und rechts neben Jesus gekreuzigt wurden. Doch Gott hatte es so angeordnet, dass diese beiden Menschen an diesem Tag neben Jesus am Kreuz hängen sollten. Und schon in Jesaja 53, Vers 12 wird prophetisch angekündigt, dass Jesus unter die Gesetzlosen gerechnet werden sollte. Er musste zwischen 2 Kriminelle gekreuzigt werden. Und so sehr identifizierte sich der Sohn Gottes mit den sündigen Menschen und ist ihnen gleich geworden. Und Gott wollte damit die Tiefe der Schande zeigen, in der sein Sohn hinabzusteigen bereit war. Der Gerechte, umgeben von lauter ungerechten Menschen, dort auf dem Hügel Golgatha. Bei seiner Geburt war Jesus von Tieren im Stall umgeben, aber nun ist es von Verbrechern. Viel wissen wir nicht, wer diese beiden waren. Sie werden nicht namentlich erwähnt. Nur von Lukas erfahren wir, wie einer sich noch in seinen letzten Stunden sich an Jesus wandte. Beide waren keine Römer, da römische Bürger nicht gekreuzigt werden durften. Ob sie Jesus schon einmal vorher begegnet sind, ist unklar. Aber Parallelstellen wie Matthäus 27, Vers 44 oder auch Markus 15, Vers 32 berichten uns, dass beide Verbrecher zuerst Christus zusammen mit der Volksmenge verspottet haben. Also beide lehnten ihn am Anfang der Kreuzigung, wo sie gekreuzigt wurden, sie lehnten ihn beide zuerst ab. Und wir werden gleich noch sehen, wie es bei dem einen zu einer Änderung kam. In vielen Übersetzungen werden die beiden als Räuber bezeichnet, aber wir müssen wissen, dass Raub nach römischem Recht nicht mit der Kreuzigung bestraft wurde. Sie waren eher Rebellen, wie auch Barabbas, den Pilatus freigelassen hat. Denn auf Rebellion stand unter römischem Recht die Kreuzigung als Strafe. Und diese beiden könnten an der gleichen Rebellion wie Barabbas beteiligt gewesen sein. Und vielleicht waren sie wie Barabbas auch Mörder, aber wir wissen es nicht. Und Barabbas wurde zum Passafest von Pilatus begnadigt. Aber diese beiden hatten nicht so ein großes Glück. Sie sollten mit Jesus an diesem Tag gekreuzigt werden. Aber interessant ist, dadurch bekamen sie die Chance, die letzten Stunden ihres Lebens neben Jesus zu verbringen. Und sie bekamen so von Gott die Chance, noch auf alle Ewigkeit gerettet zu werden. Und Lukas zeigt in seinem Bericht, wie Jesus am Kreuz von verschiedenen Menschenklassen verlästert und verspottet wurde. Da war das teilnahmslose Volk und ihre Obersten. Da waren die Kriegssoldaten, die Jesus ans Kreuz nagelten und die zwei Übeltäter neben ihm. Und diese beiden lasen den Grund der Verurteilung, die über Jesus Kopf hing. Sie hörten, was die Obersten und die Soldaten über Jesus sprachen. Und so stimmte auch einer der Übeltäter in diesen Lästerchor mit ein und sprach: Bist du der Christus? So rette dich selbst und uns. Wir lesen nichts davon, dass Jesus seiner Bitte antwortete. Seine Aussage zeigt uns aber eins. Ja, er wollte Rettung, aber aus was? Er wollte Rettung aus dem schrecklichen Gericht, in dem er sich befand. Er war sehr besorgt um sein diesseitiges Leben, aber er kannte nicht seine Not für sein zukünftiges Leben. Er erkannte vor einem heiligen Gott nicht seine Schuld. Und es gab bei ihm im Gegensatz zu dem anderen keine Reue über sein Vergehen, über die Obrigkeit und vor allem für die gegen Gott. Er hatte nur Angst, die Folgen seiner Schuld tragen zu müssen. Und das war der sichere Tod, dass er dort am Kreuz hängt. Ja, auch für ihn galt noch das Angebot der Vergebung Gottes. Auch für ihn wäre es möglich gewesen, noch heute im Paradies mit Jesus und den anderen Gekreuzigten zu sein. Aber er wollte die Vergebung Jesu nicht. Er wollte Jesu nur als Handlanger für sein eigenes Leben missbrauchen. Und seht, diesen beiden Übeltäter links und rechts neben Jesus beschreiben eigentlich alle Menschen, die über diesen Erdkreis laufen. Jetzt fragt sich vielleicht so mancher, wie auch wir? Wir sind diesen Verbrechern ähnlich? Und wir mögen jetzt vielleicht einwenden, dass wir doch keine Verbrecher, Rebellen, Mörder, Bankräuber oder Kriminelle sind. Und das glaube ich auch. Ich möchte das auch niemanden hier in diesem Raum unterstellen. Bitte versteht mich nicht falsch. Letzte Woche am 22.03. geschah etwas, was mich ins Gespräch mit meinen nichtgläubigen Arbeitskollegen brachte. Denn an diesem Tag berichtete das Radio, die Radionachrichten über das Urteil eines Hussein K., der im Oktober 2016 in Freiburg ein Mädchen vergewaltigt und in einen Fluss geworfen hat, sodass diese ertrank. Und das Urteil, was verkündigt wurde, lautete lebenslängliche Gefängnisstrafe. Also das höchste Maß an Strafe für diesen Menschen. Aber interessant war, dass als das Urteil im Gerichtssaal verlesen wurde, einige Menschen mit Applaus reagierten. Sie haben applaudiert über dieses Urteil, was verlesen wurde. Und wir haben das gehört im Radio. Und mein Arbeitskollege sagte darauf, das geschieht ihm recht so. Und er äußerte noch andere Maßnahmen, wie man diesen Menschen bestrafen müsse. Aber ich sagte ihm darauf, ja, das geschieht ihm recht so. Und er kriegt das rechte Urteil. Aber ich sagte, denkst du bitte daran, dass du auch einmal vor deinem Schöpfer und Richter stehen wirst, der nicht nur deine Taten, sondern jeden deiner Gedanken kennt. Seht, wir sind schnell dabei, über andere zu urteilen, uns über sie zu erheben und auch zu applaudieren, wenn sie die gerechte Strafe bekommen. Und wir sagen dann, so schlimm sind wir ja nicht. Sie verdienen das, aber wir nicht. Wir sind die Guten, sie sind die Bösen. Aber wir vergessen dabei, dass auch wir vor Gott verantwortlich sind und er eines Tages unser Leben in sein Licht stellen wird. Und wer kann an diesem Tag des Gerichts sagen, ich habe keine Schuld. Ich bin rein in jeder Sache Gott. Ja, wir mögen wohl in den Augen der Menschen gerecht sein und niemand würde es je erlauben, uns mit diesen Verbrechern am Kreuz zu vergleichen. Aber was ist, wenn Gott seinen Maßstab an unser Leben legt? Und Jesus sagt sogar, wenn wir in unseren Herzen schon auf jemand wütend oder zornig sind, was so leicht passiert im Alltag, dann ist es schon so, wie wenn wir einen Mord begangen haben. Und wenn es dann wirklich zur Tat kommt, dann ist es nur die Folge von einem menschlichen Herzen, was in sich schon den Mord begangen hat. Und wir können da viel verheimlichen, was in unseren Herzen ist. Wir können viel verstecken, was wir tun, heimlich, aber wir können vor einem lebendigen Gott nichts verstecken. Aber vielleicht haben wir nicht so ein Problem mit Zorn, aber wenn wir uns ins Licht Gottes stellen, müssen wir alle zugeben, dass wir Gott wenigstens um eine Sache beraubt haben. Und das ist seine Ehre. Stellen wir uns vor, wir werden von einem Frankfurter Unternehmen beauftragt, die Interessen der Firma in Hünfeld zu vertreten. Und Monat für Monat vergehen und wir erhalten in dieser Zeit immer unser Gehalt. Aber Tatsache ist, dass wir überhaupt gar nichts für die Firma geleistet haben und niemand kontrolliert es nach. Sondern wir haben diese Zeit noch für eine andere Firma gearbeitet. Und ich frage euch, wäre das nicht Diebstahl? Wäre das nicht kriminell und deshalb wären wir deshalb nicht schuldig? Ja, wir wären es. Aber seht, das ist die exakte Beschreibung für uns Menschen. Gott, er gibt jeden von uns das Leben. Er hat dich und mich gemacht in seiner Liebe. Und er hat uns gemacht, dass wir leben zu seiner Ehre und seiner Verherrlichung. Und dass wir heute an diesem Tag leben dürfen, bewirkt seine Lebensspende allgemeine Gnade, ob wir das anerkennen oder nicht. Und Gott gab uns auch Begabungen und Fähigkeiten zu arbeiten und Geld zu verdienen. Und doch dienen wir mehr uns als ihm. Und wir rauben ihm die Ehre. Und statt Gott zu verherrlichen und ihn über alles zu lieben, spielt er unser Leben oft keine oder wenig Rolle. Und so leben wir für uns selbst. Und Jesaja sagt es schon, ein jeder sah auf seinen Weg. Und das beschreibt unsere Menschheit. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber nicht auf das, was Gott dient. Und wir dienen von Natur aus, ohne es zu wissen, einen anderen, nämlich den Teufel und seine Interessen. Und seht, wenn wir aufhören, uns mit anderen zu vergleichen und anfangen, uns aus dem Licht Gottes her zu sehen, dann werden wir erkennen, dass wir nicht besser sind als diese beiden Verbrecher dort am Kreuz von Golgatha, dann hören wir auf, uns über sie zu überheben. Und die Bibel sagt ganz klar, dass jeder Mensch schuldig ist vor einem heiligen Gott. Und deshalb haben wir alle die gerechte Strafe von Gott verdient. Aber das Schöne ist, Jesus kam, um Sünder zu retten. Sünder, die ihre Selbstgerechtigkeit aufgeben und mit ihrer Schuld zu Jesus kommen. Aber dieser eine Verbrecher, der Jesus lästerte, er versäumte es, sich selber im Licht Gottes zu sehen. Er hatte den gerechten Christus vor Augen, aber das hatte keine Auswirkung auf seinen Zustand. Ja, er wollte Rettung und dass Jesus ihn rettet, aber nur aus dem menschlichen Gericht, unter dem er stand. Aber er wollte keine Rettung aus seiner ewigen Verlorenheit. Er war einer, der die Vergebung nicht wollte. Kommen wir zum anderen Verbrecher, der neben Jesus hang. Er war der Gegensatz zum anderen. Er war einer, der die Vergebung suchte. Einer, der die Vergebung suchte. Lass uns nochmal die Verse 40 und 42 lesen. Der andere antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, dass du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Seht, als die beiden Räuber neben Jesus gekreuzigt wurden, war der eine nicht besser als der andere. Beide waren sie Übeltäter, die das Gesetz der Menschen und die Gottes übertreten hatten. Beide standen sie unter dem Gericht der Römer und waren diesen hilflos ausgeliefert. Beide hangen sie neben einen heiligen Gott. Und wie wir gesehen haben, waren beide auch am Anfang in seiner sich einig in der Beurteilung gegenüber Jesus. Doch bei dem einen änderte sich das im Laufe der Zeit neben ihm, neben Jesus am Kreuz. Aber wie geschah das? Seht, er sagt selber zu den anderen Verbrecher im Vers 41, wir sind hier gerechterweise im Gericht, aber Jesus nicht. Er hat nichts Unrechtes getan. Wie kam er darauf, obwohl er Jesus wahrscheinlich hier zum ersten Mal begegnete und ihn gar nicht kannte? Von Geschichtsschreibern wissen wir, weil sich normal Menschen verhielten, die von den Römern gekreuzigt wurden. Wie? Normalerweise schlugen sie vor allem mit ihren Worten zurück. Sie fluchten, es kamen schreckliche Worte aus ihrem Mund. Die Soldaten, die sie gekreuzigten, wurden von ihnen bis aufs Übelste beschimpft. Sie drohten ihnen, sie lästerten über sie, sie schütteten ihren Unmut über jeden aus, der ihnen begegnete. Und all das Böse, was in ihren Herzen war, kam in diese Situation aus ihrem Mund. Aber ich frage euch, wie war die Reaktion Jesu, als er gekreuzigt wurde? Und der Kontrast von Licht und Finsternis, heilig und unheilig, könnte nicht größer sein. Wir lesen in Vers 34 den ersten von 7 Aussprüchen, wie wir schon gehört haben, die Jesus am Kreuz sagte. Er betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seht, Jesus erbetete laut um Gnade für die Menschen, die ihn ans Kreuz schlugen. Er versündigte sich nicht in dieser Situation. Das Böse, was ihm angetan wurde, all die Ungerechtigkeiten überwand ihn nicht, sodass er wie alle anderen mit Bösen reagierte. Im Gegenteil, er suchte noch das Beste für seine Feinde. Er vergab ihn und er wollte, dass Gott ihn auch vergeben soll. Jesaja 53, Vers 7, da lesen wir prophetisch angekündigt auf den Messias, der am Kreuz sterben wurde. Da heißt es, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherer und seinen Mund nicht auftut. Jesus, er nahm die ganze Ungerechtigkeit hin wie ein Lamm. Und seht, das alles bekamen die Übeltäter und alle anderen mit. Und die beiden waren 3 Stunden am Kreuz mit Jesus. Und diese 3 Stunden reichten aus, damit der eine erkannte, dieser hängt hier völlig ohne Schuld an diesem Kreuz. Und auch der römische Hauptmann später, nachdem Jesus gestorben war, bekannte im Vers 47, dieser Mensch war gerecht. Und im Lichte und der Heiligkeit Jesus sah der Verbrecher, wir sind hier völlig schuldig und empfangen nur das, was unsere Taten wert sind. Und jetzt wusste er, auch er benötigt die Vergebung, um die Jesus am Anfang gebetet hatte. Und als der eine Verbrecher Jesus verspottete, war es für ihn dran, den Mund zu öffnen und ihn zu tadeln und sich dann im Glauben an Jesus zu wenden. Und wir sehen im Text, wie er im Lichte Jesu 5 Dinge begann zu sehen und zu begreifen. Und seht, diese 5 Dinge sind auch heute noch entscheidend, was man erkennen und glauben muss, um gerettet zu werden. Wenn man mit Menschen ja oft spricht, sagen sie ja auch oft, ja, ich glaube an Jesus Christus. Aber die Frage ist, was glauben sie über Jesus? Und seht, der Schächer zeigt uns, was man glauben muss, um gerettet zu werden. Er glaubte 5 Dinge. Als erstes, er kannte, wie gesagt, die Gerechtigkeit seiner eigenen Strafe. Er sah sich als Sünder, der in erster Linie gegen Gott und gegen Menschen sich versündigt hat. Und deshalb erkannte er, dass er schuldig war dieses gerechten Urteils über sein Leben. Und seht, das sah er so deutlich in dem Licht Jesu, da war kein Rechtfertigen mehr. Aber er sah auch den Sündencharakter Jesu. Er sagt, dieser hat nichts Unrechtes getan. Er sah, Jesus war der vollkommene, sündlose Mensch, der niemals etwas Unrechtes tat. Und er sah weiter, dass Jesus Herr ist, in Vers 42, er nennt ihn Herr, er anerkannte, Jesus Christus ist der Herr des Lebens und er ist der König, den wir dienen müssen. Und er glaubte 4. an einen lebendigen Christus jenseits des Todes, er glaubte, Jesus wird weiterleben in seinem Reich und er glaubte zuletzt an ein Reich jenseits des Kreuzes mit Jesus als den kommenden König. Und seht, diese 5 Punkte, diese 5 Erkenntnisse brachten ihn dazu, sich im Glauben an Jesus zu wenden. Und Gott ließ in diesem Herzen dieses Menschen in seinen letzten Lebensstunden Glauben an Christus entstehen. Und bedenkt, dieser Mensch glaubte zu einem Zeitpunkt an Jesus, als dieser scheinbar völlig hilflos war. Jesus hing am Kreuz. Vorher konnte Jesus tatsächlich Menschen in verschiedenen Situationen helfen. Aber jetzt waren seine Hände gebunden durch Nägel und seine Füße an ein Kreuz genagelt, völlig entmachtet, jemanden zu retten. Und wie wir schon gehört haben, wenn man Rettung braucht, wendet man sich normalerweise an jemanden, der nicht in derselben unglücklichen Lage ist, wie man selber ist. Stellt euch vor, wir beide gehen im Winter spazieren und wir kommen auf die irrsinnige Idee, über einen See zu laufen, der zugefroren ist. Und wie es so passiert, wir beide brechen ein und wir fallen in das kühle Wasser. Und so sind wir beide in einer ausweglosen und einer sehr gefährlichen Situation. Und wahrscheinlich würdest du dich nicht an mich wenden, um Hilfe zu erfahren. Denn ich bin ja in derselben lebensbedrohlichen Lage wie du. Nein, wir beide würden um Hilfe schreien, dass Menschen am Ufer Hilfe holen, sodass wir gerettet werden. Aber seht, dieser Schächer am Kreuz wandte sich am Glauben an Jesus, dass er ihm helfen kann, obwohl Jesus in der gleichen schlechten Situation war wie er. Und seht den Kontrast in den Versen vorher. Die Obersten der Juden, sie wollten ein Zeichen. Sie wollten, dass Jesus vom Kreuz heruntersteigt und zeigt, dass er der verheißene Messias ist. Und dann würden sie glauben, sagen sie. Aber Jesus sagte diesem bösen Geschlecht schon vorher, dass er ihnen nur noch ein Zeichen zeigen würde. Und das war seine Auferstehung. Und auch die Kriegsknechte wollten das Zeichen, dass Jesus sich selber rettet. Und auch der eine Übeltäter, er wollte, dass Jesus sich selber rettet. Und wenn Jesus sich selber gerettet hätte, dann wäre er fähig gewesen, auch ihn zu retten. Aber seht, dieser Schächer am Kreuz glaubte Jesus, ohne irgendein Wunder zu verlangen. Er vertraute einfach auf Jesus. Und vor Atemnot mit jedem Wort kämpfend wandte er sich im Glauben an Jesus und sagte, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das zeigt, dass er anerkannte, dass die Gnade Gottes in Jesus Christus seine einzige Hoffnung war. Und dass Jesus in der Macht stand, ihm diese Gnade zu erweisen. Und die Reaktion Jesu übersteigt alle Erwartungen dieses reumütigen Verbrechers. In Vers 43 lesen wir, und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Seht, der Übeltäter war verloren. Er war dem Gericht der Menschen zum Tod ausgeliefert. Und nicht nur das, auf ihn wartete das ewige Gericht nach seinem Tod vor einem heiligen Gott. Und das aufgrund seiner hohen Schuld, die er bis auf diesen Zeitpunkt hatte. Aber in seinen letzten Lebensstunden empfing er Vergebung, weil er sie im Glauben bei Jesus Christus suchte. Spurgeon schrieb, dieser Mann war der letzte Begleiter des Herrn auf der Erde und auch sein erster Begleiter an den Toren des Paradieses. Und seht, am Morgen dieses Tages wurde er gerechterweise ans Kreuz geschlagen. Später aber am Abend wurde er ebenso gerechterweise im Paradies von Jesus willkommen geheißen. Aber ich frage euch, wie ist so etwas möglich, dass so ein schlimmer Verbrecher Vergebung erfahren kann? So etwas Ähnliches ereignete sich einmal in den 90er Jahren in einem Bundesstaat in Amerika, wo bis heute noch die Todesstrafe Folgen von verschiedenen Verbrechen sein kann. Denn ein Mann namens Wesley Allen Dodd ermordete 3 Jungen und er wurde folgedessen zum Tode verurteilt. Es war der 4. Januar 1993, kurz nach Mitternacht, wo seine Hinrichtung stattfinden sollte. Das Spektakel wurde im Fernsehen übertragen. Reporter aus dem ganzen Land versammelten sich vor dem Gefängnis und 12 Medienvertreter wurden Augenzeugen dieser Hinrichtung. 30 Minuten nachdem Dodd gestorben war, traten diese an die Öffentlichkeit und berichteten von dem, was sie miterlebt hatten. Und einer von ihnen verlas Dodds letzte Worte. Und er sagte, ich war der Ansicht, für mich gäbe es keine Hoffnung und keinen Frieden. Aber ich hatte Unrecht, denn ich habe Hoffnung und Frieden in dem Herrn Jesus Christus gefunden. Dies hatte einen nach Luft ringen und ein Raunen in der Zuschauergalerie zur Folge. Die Verärgerung war offenkundig. Wie konnte jemand, der so schreckliche Dinge getan hat, es wagen zu behaupten, er habe Hoffnung und Frieden in Jesus Christus gefunden? Dachte denn wirklich, dass Gott ihm Einlass in den Himmel gewähren würde, nach all dem, was er getan hatte? Manche sagen, Gott soll in die Hölle fahren. Dieser Kindermörder, so leicht wird er nicht davonkommen. Und seht, der Gedanke, dass Gott dort Gnade erweisen konnte, war für viele zutiefst anstößig. Und vielleicht ist das auch für dich so ein Anstoß. Wie kann Gott noch so einen Menschen retten? Wie kann er noch Frieden finden in Jesus Christus? Aber wer macht es möglich, dass ein Kindermörder wie Dodd und dass dieser Schächer am Kreuz in seinen letzten Stunden Vergebung empfing? Es wurde möglich, weil der Mann am Kreuz in der Mitte einer war, der die Vergebung brachte. Jesus Christus brachte die Vergebung. Wir haben gesehen, dass Jesus in den ersten 3 Stunden am Kreuz den Zorn der Menschen abbekam. Aber das Schlimmste folgte in den nächsten 3 Stunden. Er sollte den ganzen Zorn für die ganze Schuld der ganzen Menschheit abbekommen. Jesus trug hier in diesen Stunden den ganzen Zorn Gottes. Und deshalb wurde er zum ersten Mal von seinem Vater getrennt, sodass er an einer anderen Stelle sprach: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und seht, Gott ist gerecht. Und weil er das ist, kann er Sünde nicht einfach unter den Teppich kehren. Die Sünde des Menschen ist ein direkter Angriff auf das Wesen Gottes. Und so bewirkt die Sünde der Menschen, dass sie ständig den Zorn Gottes herausfordern. Und das ist ein heiliger Zorn. Und weil jeder Mensch als Sünder geboren wird, steht jeder Mensch von Natur aus unter dem Zorn und Gericht Gottes. Und auch diese beiden Verbrecher standen unter dem gerechten Zorn Gottes. In Römer 1, Vers 18 sagt Paulus: Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und alle Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und seht, wir Menschen müssen in erster Linie nicht von unserer Sünde errettet werden, sondern vor einem heiligen Gott, der zornig ist über jede Sünde dieser Menschen, die er gemacht hat, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und erzählt sich einmal ein Märchen vom lieben Gott. Es war einmal ein lieber Gott, der war so lieb, dass es seinen Untertanen alles gab, was sie sich wünschen. Ihr Wunsch war sein Befehl. Und dieser liebe Gott bestrafte auch seine Untertanen nie für ihre Bosheit, denn er hatte sie ja so lieb. Er ließ sich auch alle Schmähungen und alle Ungehorsam gegenüber ihnen gefallen. Er war so lieb und selbstlos, dass er sich nie wehrte, ohne seine Macht gebrauchte, um sich selbst zu beschützen. Da er sich aber selbst nicht wehrte, wurde er schon vor vielen Jahren zu Tode getrampelt. Aber er lebt in Erinnerung seiner Untertanen bis heute weiter, sodass viele Menschen heute noch so von Gott denken. Der liebe Gott, der alles toleriert in einer Welt, die total gottlos ist. Und seht, Paulus hat hier in Römer 1 und die ganze Bibel zeigt uns ein Gottesbild. Er wusste, Gott ist zornig auf alle Gottlosigkeit, auf die Ungerechtigkeiten, auf alle Beleidigungen Gottes von Seiten des Menschen, auf jede Ablehnung seiner Autorität. Und jede Sünde ist Ablehnung seiner Autorität. Und seht, jede Sünde, die wir bis jetzt getan haben in unseren Gedanken, Worten und Taten, ist ein Angriff auf die Heiligkeit Gottes. Und am Kreuz sehen wir, wie ernst Gott Sünde nimmt und mit welchem Zorn er sie bestraft. Jesus musste so schrecklich leiden. Er erlebte die Trennung von einem heiligen Gott, weil er den ganzen Zorn Gottes wegen unserer Schuld am Kreuz auf sich nahm, für jeden Menschen. Jesus, er trug stellvertretend für alle Menschen den Zorn Gottes, obwohl er es nicht verdiente, sodass alle, so wie der Schächer am Kreuz an Jesus Christus glauben, frei von dem Zorn Gottes werden können und die Gerechtigkeit geschenkt bekommen, die in Christus gilt. Und ewiges Leben bekommen, wie dieser Schächer am Kreuz. Jesus zahlte am Kreuz für die ganze Schuld. Und deshalb sehen wir am Kreuz nicht nur den Zorn Gottes über alle Ungerechtigkeiten, sondern sehen auch die Liebe Gottes. Ja, Gott ist Liebe. Aber wir müssen ausgewogen sein, wie wir sein Wesen betrachten. Und eine Liebe Gottes zeigt sich am Kreuz. Die größte Liebe, die so groß ist zu uns Menschen, dass Gott bereit war, seinen wunderbaren Sohn für uns hinzugeben und auf diese schreckliche Weise zu opfern. Gottes Zorn ist gestillt für alle, die sich an Jesus wenden. Der Zugang zu Gott ist frei und deshalb zerriss der Vorhang von oben nach unten im Tempel, der den Mensch von Gott trennte wegen seiner Heiligkeit. Und seht, welch eine Gnade ist das, die auch noch dieser Schächer am Kreuz erfahren durfte. Ohne nur ein Werk tun zu können, war er rettet auf Zeit und Ewigkeit. Er konnte sich nicht mehr taufen lassen. Er konnte nicht mehr am Abendmahl teilnehmen, wie wir das heute gemacht haben. Und dennoch war er mit Jesus am gleichen Tag noch in der Herrlichkeit. Warum? Weil Rettung allein aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christus und nicht aus Werken geschieht. Und durch den Glauben und seinen Stellvertreter wurde er gerechtfertigt an Gott. Und seht, beide Räuber hatten die gleichen Chancen. Beide erlebten den gerechten Jesus in seiner schwersten Stunde. Für beide trug Jesus den Zorn Gottes für ihre Ungerechtigkeit und hohe Schuld. Und doch werden diese beiden Verbrecher auf ewig getrennt sein, weil der eine Christus ablehnte und der andere an ihn glaubte. Und seht, diese beiden Verbrecher stehen letztendlich für die gesamte Menschheit. Auf der einen Seite stehen jene, die an Christus als ihren Erlöser glauben, und viele sind hier in diesem Raum, die das gemacht haben. Und auf der anderen Seite stehen die Christus meinen, nicht zu brauchen und sich entschlossen haben, sich selber vor einem heiligen Gott zu rechtfertigen. Und seht, Himmel und Hölle sind keine Orte, die weit weg sind. Sie sind uns nahe. Alles hängt davon ab, wie wir uns zu Jesus Christus stellen. Und Jesus Christus war der eine, der die Vergebung brachte. Nur durch den Glauben an ihn kann Gott uns vergeben. Und das gilt auch heute noch für dich. Und so ist heute der Tag der Gnade für dich. Es gilt, die Erlösung und die Einladung an Jesus Christus zu glauben und ihn anzunehmen. Und seht, die Torheit in unseren Herzen sagt, ja, das kann ich ja immer noch machen. Vielleicht auch in meiner letzten Stunde des Lebens wie dieser Verbrecher am Kreuz. Aber ich frage dich, ob du da noch die Chance bekommst, wie sie Gott diesen beiden schenkte. Wir kennen unsere Todesstunde nicht. Meistens kommt der Tod unerwartet. Und deshalb, wenn du heute Gottes Stimme hörst, dann verstocke dein Herz nicht. Die Vergebung Gottes, sie gilt dir in Christus. Aber es geht nur darüber, dass du wie der Schächer am Kreuz anerkennst, dass du schuldig bist vor einem heiligen Gott und dass du deshalb unter dem gerechten Gericht Gottes stehst. Und wie der Schächer, dessen Hände und Füße angenagelt waren, kannst du überhaupt nichts dazu beitragen, um Vergebung deiner Schuld zu empfangen. Und du musst anerkennen, dass Jesus der gerechte, sinnlose Mensch war, das vollkommene Opfer für dich auf Golgatha. Aber nicht nur vollkommener Mensch und auch wahrer Gott, dein Herr, der das einzige Opfer für deine Schuld sein konnte. Du musst glauben, dass Jesus für dich den Zorn Gottes getragen hat am Kreuz und dass er auferstanden und eines Tages als König und Herr wiederkommen wird. Und seht, diese 5 Punkte begriff der Schächer in seinen letzten Lebensstunden. Und er glaubte, sodass er errettet wurde. Gott erbietet seine Gnade, die Vergebung für einen jeden Menschen an, egal wie schlecht du dich fühlst. Wenn er diesen Schächer am Kreuz vergeben hat, dann kann er auch dir vergeben. Und wenn er ihn dort vergeben kann, dann kann er jeden Menschen von uns vergeben. Und durch das Kreuz können wir Vergebung empfangen. Nur wir müssen diese Vergebung ergreifen. Du musst es ergreifen und den Glauben an Jesus für dein Leben anwenden. Und heute ist die Zeit für dich, wo das möglich ist für dein Leben, wo du Vergebung erfahren kannst für deinen Herrn und deinen Erlöser Jesus Christus. Aber ich bitte auch die, die hier sind, die das schon gemacht haben, vergiss niemals, wer du warst ohne Jesus Christus. Vergiss es nie, woraus dich Jesus Christus gerettet hat. Wie groß die Schuld war, wie groß die Vergebung war, die er dir geschenkt hat. Und dass du jetzt da bist, um diese Vergebung weiterzugeben an Menschen, die schuldig an dir werden. Vergiss es nicht, was dieser wunderbare Herr Großes für dich getan hat. Wir wollen beten und lass uns dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir stehen heute Morgen vor dir, staunend über Jesus, der bereit war, für uns Menschen, die wir schuldig sind und werden jeden Tag, der bereit war, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Vater, das ist so ein großes Opfer, was du gebracht hast. Aus deiner Liebe zu uns. Und du hast den Zorn gestillt, deinen Zorn durch deinen Sohn, sodass jeder Mensch, der an dich glaubt, Vergebung erfahren kann und Rettung. Und ich bete, dass Menschen, die hier in diesem Raum sind und die das noch nicht angenommen haben, dass sie erkennen in deinem Licht, wer sie sind und wie sehr sie Jesus nötig haben. Und dass sie Gnade empfangen von dir heute an diesem Tag. Und wie schön wäre es, wenn heute jemand sagen würde, Herr Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Es wird Freude sein im Himmel und du wirst geehrt und verherrlicht. Und auch wir wollen dich verherrlichen und dich preisen, deinen wunderbaren Namen, dass du bereit warst, alles zu tun, um uns zu retten. Danke für diese Gnade, die jeden Verstand übersteigt von uns. Danke für diese Rettung. Wir preisen und loben deinen wunderbaren Namen. Amen.